Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, dem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie und einem großen Herz für das Bundesland Thüringen. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf einen ganz besonderen Apotheker in meinem kleinen Podcaststudio. Er ist seit 21 Jahren Mitglied der Kammerversammlung, dem Parlament der Thüringer Apothekerinnen und Apotheker. Er ist seit 13 Jahren Vizepräsident der Landesapothekerkammer und Inhaber von 4 Apotheken im thüringischen Saale-Orla-Kreis. Und darüber hinaus hat er sich als Chef der Böttger Bittermanufaktur und der Wonne-Werkstatt einen Namen gemacht. Herzlich willkommen, Dr. Jörg Wittig.
Danke, Danny, für die Begrüßung und für die krassen Zahlen, die du mir gerade gegeben hast. Das war mir selber nicht klar. Schön, dass es meiner ausgerechnet hat. Danke.
Ich fange vielleicht etwas untypisch mit den Besonderheiten deiner Tätigkeiten an. Böttger Bittermanufaktur. Was muss ich mir dahinter vorstellen? Wie kam es dazu? Was hat das Ganze so ein bisschen mit Pharmazie zu tun?
Ja, interessanter Einstieg. Ja, wie kam es dazu? Also, dass Apotheken so ein Schnaps herstellen, ist bei vielen Apotheken ja so im Grunde. Es ist so ein altes Ritual, irgendwie so ein Privileg, dass Apotheken so einen Schnaps herstellen. Und das hat damals tatsächlich mein Vater auch getan, als der, jetzt müsste ich kurz, war es 65, 62, ich weiß gar nicht, also dann in die Schleizer Hirschapotheke, damals noch Hirschapotheke kam und dort als junger Apotheker in eine, ja, staatliche Apotheke kam. Und ja, unter anderem wurde eben dort, war das ein quasi wie ein pharmazeutisches Zentrum, dort wurden schon immer auch Arzneimittel hergestellt für andere Apotheken. Das war damals einfach mangelnde Leistungsfähigkeit eben einfach der pharmazeutischen Industrie und dann wurden eben Hustensäfte und Cremes und Zäpfchen und alles eben dort schon hergestellt und auch dort von diesen Geschichte in die umliegenden Apotheken verteilt als Arzneimittel. Das heißt, die Tradition, uns im Hause irgendwas herzustellen, die gibt es schon seit vielen Jahren und es wurde natürlich auch ein Schnaps hergestellt, ne? Und ich kürze das mal ein bisschen ab, weil sonst können wir rüber nichts anderes mehr. Und dieser Schnaps war einfach immer so eine Tradition. Und als ich 2002 dann, also nach Studium und Industrie und Ausland und Arzneimittelforschung, Arzneimittelzulassung, dann irgendwie in Würzburg meine geliebte Frau kennengelernt, mit unserem ersten Sohn dann nach Schleiz gekommen bin, da musste man sich erstmal ein bisschen sortieren. Und dann war natürlich trotzdem der Schnaps auch wichtig, weil das fand ich einfach wahnsinnig toll, einfach diese Tradition. Und wir haben das dann ein bisschen modernisiert und tatsächlich so richtig los ging es eigentlich 2010. Da kam nämlich unter anderem einer unserer Kollegen mit rein, der hat bei uns mal ein Praktikum gemacht, also Nachwuchsgewinnung, ne? Der wollte ein Biochemie-Vorpraktikum bei uns machen, wollte analytisch arbeiten. Das konnte er machen. Er konnte gleich die Gehaltsbestimmung von Böttger Bitter. Also, was hat Böttger Bitter mit Pharmazie zu tun? Also, das haben wir über Infrarot machen wir das. Und da sollte er die Methode validieren. Und nach einer Woche habe ich zu dem gesagt: Christian, du willst gar nicht Biochemie studieren, du willst Pharmazie studieren. Du weißt es nur noch nicht. Das hat er gemacht, kam dann wieder. Und dann haben wir angefangen, dort ein bisschen gesagt: Wollen wir da mal Gas geben? Und seitdem sitzt er mit einer halben Stelle dort quasi in der Manufaktur, mit einer halben Stelle als Apotheker. Und wir haben im Grunde genommen diese Marke versucht zu entwickeln. Das hat sich rausgestellt als eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Erstens ist es so, dass wir bei all diesen Sachen immer das ganze Team mit einbeziehen. Also der Böttger Bitter Classic ist ja quasi, wir wollen nicht zu viel Werbung machen jetzt, ne? Also kannst du alles rauspiepen dann oder so. Der ist zwar inzwischen einfach über 40 Jahre alt, 82 ist da datiert. Aber wir haben natürlich immer mehrere Produkte entwickelt und das macht immer das ganze Team. Das heißt, wenn dort irgendwelche Liköre oder irgend sowas entwickelt wird dann oder neue Cocktails kreiert werden, dann verkostet das immer das ganze Team und das Team äußert Kritik.
Das Team verkostet, mein Mann mischt.
Ja.
Bei mir im Keller. Jeden Abend. Und jeden Abend verkoste ich Cocktails. So habe ich ihn übrigens kennengelernt. Hartes
Leben, ja, genau.
Er hat mir einen Cocktail gemischt.
Ja. Ich will nur ganz kurz vorstellen, ich freue mich, dass Jörgs Frau Ingrid heute mit im Podcast ist.
Aufsichtsperson.
Und sie ist in der Oberlandapotheke beschäftigt und damit arbeitet ihr täglich zusammen.
Genau, also das heißt also, diese Geschichte ist gewachsen, sie erfreut sich auch Beliebtheit, wir sind so ein bisschen Local Hero, wir sind in Gaststätten und wir betreiben auch zu städtischen und Anlässen, betreiben wir eben eine Bar und dort stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Freizeit dahinter, haben Riesenspaß und identifizieren sich damit, bringen diese Leidenschaft, auch dieses Qualitätsbewusstsein, bringen die einfach dort an unsere Barstände. Und das sind, ja, wie soll ich denn sagen, fast wie so Teambuilding-Maßnahmen. Andere gehen in irgendein Sportzentrum und bauen einen Fluss zusammen. Wir betreiben halt abends irgendwelche Bars auf irgendwelchen Volksfesten. Ja, ist so eine Mischung von Pflegen einer Tradition, Teambuilding-Maßnahmen, aber was es auch inzwischen ist, und das sind wir auch ein bisschen stolz drauf, wir beschäftigen in dieser Manufaktur inzwischen 3,5 Planstellen, die wir in der Apotheke so wahrscheinlich gar nicht finanzieren könnten, sage ich mal so, ne? Und das ist dann die nächste Win-Situation, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die total wertvoll und langjährige Mitarbeiterinnen sind, dass wir denen eine neue Aufgabe gegeben haben, die ihnen jeden Tag ein Lächeln auf das ins Gesicht zaubert, weil das einfach eine schöne Geschichte ist. Und was ganz interessant ist, dass wenn man wirklich wir versuchen ja auch alkoholfreie Sachen herzustellen, es ist nicht so, dass es nur um Alkohol geht, ne? Aber dass wirklich die Menschen, die man im Zusammenhang mit dieser Gastfreundlichkeit trifft, das sind ganz, also so gut, da habe ich keinen bösen Menschen getroffen. Also die sind einfach alles sehr entspannte Menschen, genau.
Das klingt nach einem sehr runden Konzept und wir brauchen da gar nichts wegzupiepen. Das ist ja keine Werbung, sondern reine Sachinformation. Denn ich durfte auch schon selbst probieren und habe das da ganz neutral bewertet. Bevor wir natürlich den Vorwurf bekommen können, dass wir vielleicht Alkohol zu sehr romantisieren. Ihr habt auch alkoholfreie Varianten im Angebot.
Genau.
Das ist auch ein Thema, was euch...
Auf jeden Fall. Also das ist vielleicht auch schon wieder Werbung und so. Also wir haben einen alkoholfreien Bitter. Den gibt es auch in den Gaststätten schon. Professional Use. Allerdings ist natürlich so, und das wieder, was hat das mit Pharmazie zu tun? Wenn man sowas auf den Markt bringt, dann ist dort die pharmazeutische Qualität im Vordergrund. Das heißt, ein alkoholfreies Produkt muss natürlich mikrobiologisch eine gewisse Laufzeit haben. Und das wird natürlich in mikrobiologischen Labors, lagert das ja. Und das wird bei Lebensmitteln in Echtzeit gemacht. Das heißt, die gesamte Zeit, die wir das später mal jetzt als Handelslaufzeit oder als Lagerzeit brauchen, muss jetzt im Verborgenen in diesem Labor einfach abgearbeitet werden. Und deswegen geben wir das schon mal an Gaststätten schon mal raus, weil das ist Professional Use, immer Kühlung. Und innerhalb von gewissen Zeit ist die Flasche alle. Das heißt, ja, und das ist klar, ne? Also Drink Responsible, brauchen wir nicht drüber reden. Es ist so, dass das auf jeden Fall verantwortungsbewusst gemacht werden muss. Brauchen wir nicht, genau. Also das ist uns auch wichtig, diese, ich sag's mal so, die Pflichttexte, die verstecken wir nicht auf unserer Homepage oder sowas, sondern die sind vorne dran. Ne?
Mhm. Darf ich noch was sagen zum alkoholfreien Bitter? Bitter?
Mhm. Ja. Ja.
Der ist so toll. Mein Schwiegerpapa. Mein Schwiegerpapa wurde 85 und wir sind zu ihm nach Hause gegangen früh. Die Nachbarn kamen, ich weiß nicht, wir waren da so 20 Leute. Und mein Mann, am Anfang gab es einen kleinen Sekt und irgendwann hat mein Mann angefangen, diesen alkoholfreien Bitter zu kredenzen. Also der sieht dann schön aus. Der sieht aus wie ein Cocktail. Alle waren
als Cocktail
und ja. Alle waren wie beschwipst. Dabei waren sie ja gar nicht beschwipst und wollten immer mehr. Und die Stimmung war sensationell. Man braucht keinen Alkohol. Man will aber auch kein Wasser trinken.
Ja.
Und ich hasse es, wenn ich keinen Alkohol trinke. Und ich wäre dafür ja manchmal regelrecht, wieso trinkst du keinen Alkohol?
Ja.
Und so ein alkoholfreier Cocktail, da fragt dich keiner, warum trinkst du keinen Alkohol? Und dann natürlich immer schön Zucker reduziert, da achte ich drauf.
Und tatsächlich ist das eigentlich die Mission, ne? Also wenn wir unsere Bars betreiben, dann ist das auch so, wir sind ja dann Professional Use, dann bieten wir unsere Cocktails, und zwar identisch aussehend, als alkoholische und als nicht alkoholische Variante an. Das heißt, dieser Druck, den du beschreibst, Ingrid, so, dass du einfach mit der Wasserflasche immer komisch angemacht wirst, den gibt es nicht mehr. Und da passiert was ganz Interessantes, also die Umsätze, die wir haben, ist so, dass wirklich ein Drittel alkoholfrei getrunken wird. Ja, das habe ich mit Wasserflaschen vorher nicht gesehen. Also tatsächlich ermöglichen wir auch diesen Einstieg einfach da, das ist so ein bisschen so eine Philosophie, dass wir sagen, wir wollen diesen Druck rausnehmen, also dass die Leute trinken müssen, weil sie irgendwie im Kontext einfach dazu gedrängt werden. Und ja, aus unserer beruflichen Erfahrung wissen wir natürlich, dass auch ein paar Leute schlicht und einfach, also A, nicht wollen, aber auch eben schlicht nicht können. Ja, und genau, also insofern, ja, versuchen wir da schon auch, natürlich Lebensfreude brauchen wir nicht drüber reden und ich habe auch gar kein Problem mit einem alkoholischen Cocktail, aber immer wirklich angemessen und man muss die Wahl haben, genau.
Das verstehe ich sehr, sehr gut. Nun gibt es noch diese Wonne-Werkstatt, ja, damit wir das Thema vielleicht so ein bisschen runter machen. Ich nehme an, dass das alles mit dem Böttcher Bitter mal begonnen hat. Den hast du dann übernommen und dann ist da noch was draus geworden, oder?
Genau. Also das ist genau, wie du sagst, Wonne-Werkstatt ist ein bisschen da zum Thema Alkohol unverfänglicher. Also tatsächlich war es so, dass wir eben aus dieser Tradition, aus eben dieser, die ich beschrieben hatte, dass wir dort alte DDR-Rezepturen hatten, die wir einfach toll fanden und die immer produziert wurden. Und wir irgendwie gedacht haben, naja, irgendwie macht das ja Sinn, da vielleicht mal eine Eigenmarke draus zu basteln, weil die hieß dann immer irgendwie Handschutzsalbe und dann, Und da haben wir im Grunde genommen wirklich, das ist auch eigentlich diese Teambuilding-Maßnahme, da haben wir so gemerkt, wow, okay, also dieses Selbstherstellen macht natürlich erstmal wahnsinnigen Spaß, weil du das, was du lernst als Apothekerin und Apotheker, aber auch als PDAA, anwenden kannst. Und dass du das vielleicht, weil du das mal gelernt hast, auch vielleicht ein bisschen besser machst als jemand, der auf seiner Homepage schreibt, in Zusammenarbeit mit Apothekerinnen, Apothekern entwickelt. Brauchen wir nicht, sind wir selber, ne? Und was da dann entsteht, ist auch wieder so eine Win-Win-Situation. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sich spezialisieren, also auch zum Beispiel PDAs, die bei uns wirklich sich spezialisieren dürfen, die auf Schulungen gehen, die, also wenn man mal so sagt, naja, die PDA hat nicht so Aufstiegschancen, sehe ich ein bisschen anders. Du kannst dich entfalten, wenn du willst, ne? Das tun sie auch. Und wir haben das ein Hautteam, was einfach so über, ja, inzwischen 10, 15 Jahren sich einfach wirklich mit viel Leidenschaft mit diesem Thema beschäftigt. Und dann sitzt du in einer Teambesprechung und besprichst dein Sortiment und dann sagen wir, okay, was kommt denn jetzt ins Regal? Und dann sagen wir, nimm doch mal die Marke. Und dann sagen die aber, ja, nee, also das ist das und das und das ist schlecht. Okay, gut, dann machen wir das nicht, dann nehmen wir die Marke. Ja, aber da, die machen das. Ja, okay, dann nehmen wir halt die andere. Ja, aber da nehmen die und den Emulgator. Und dann sage ich, ja, okay, Mädels, aber wir müssen ja irgendwas ins Regal stellen. Das hilft ja jetzt nichts. Also wenn wir jetzt gar nichts nehmen können. Und daraus kam einfach diese Entscheidung, wirklich Mitarbeiterinnen auch diesen Freiraum zu geben, zu sagen, okay, alles klar. Ich habe verstanden, dass du weißt, was nicht geht, dann kümmere dich doch mal drum zu entwickeln, was geht. Und da auch Kompliment an unsere Leute, passiert dann eben sowas, dass ich eben einfach entweder Apothekerin oder PDAs einfach intensiv mit einem Produkt, nenn es Gesichtscreme, nenn es Lippenstift, nenn es Deo, na, wie heißt es mal, Deo-Creme, ne, damit beschäftigen. Und die arbeiten, die gucken, welche Inhaltsstoffe sind gut, welche nicht, welche sind obsolet und sowas. Und da kommt ein Produkt auf den Tisch und auf diesem Etikett liest du immer, wer hat das gemacht. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihr Produkt in den Apotheken stehen. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, den Ehrgeiz, das muss halt wirklich gut sein, weil da steht ja schlicht mein Name drauf. Ja? Und das ist wirklich was auch eine tiefe Befriedigung ist und wo du auch mal richtig, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, auch wirklich mal so pharmazeutisch die Sau rauslassen kannst und im Grunde genommen Forschung und Entwicklungsarbeit machen kannst. Und das ist ja das wahnsinnig Faszinierende eigentlich in unserem Beruf, was wir für einen tollen Beruf haben, weil wir uns genau mit dem auseinandersetzen, wovon alle Zeitungen immer schreiben, alle Journale, gibt's irgendeine Gesundheitsecke oder sowas. Wir machen das, ist unser Beruf. Ja, so schwer es auch im Alltag ist, das will ich gar nicht wegreden, aber das hält uns auch hoch. Also sowohl auch diese Bars oder diese Produkte, die wir herstellen, wenn dann der Patient kommt und sagt, das ist ja geil, also eure Handcreme, Respekt, ne? Das ist das, was dich in diesen schweren Zeiten auch hochhält. Ja. Und ja, toll, dass wir das haben, ehrlich gesagt. Er hat aber auch vor vielen Jahren angefangen, klar. Ob wir das heute so starten könnten, keine Ahnung, aber man merkt aber auch, dass in so einem Team, da guckt halt auch keiner auf irgendeine Stunde oder sowas. Ne? Das muss man einfach schon sagen. Ne? Also da kann man nur Danke sagen. Ne?
Pharmazeutisch die Sau rauslassen. Ich denke, das ist fast ein perfekter Sendungstitel. Aber wir sind ja dann zwangsläufig beim Thema Rezepturen. Welche Rolle vielleicht, dass die Hörerinnen und Hörer, die nicht so häufig mit Rezepturen vielleicht zu tun haben, es kommt ja immer je nach Themenfeld an, welche Rollen spielen Rezepturen so in dem Apothekenalltag, mal so außerhalb der Wonne-Werkstatt, so jetzt,
ja.
Ist das eine kleine Rolle, ist das eine große Rolle, von was ist das abhängig?
Also spielt eine große Rolle bei uns, spielt in Apotheken ja auch eine große Rolle und es ist schön, dass du die Frage stellst, wenn jetzt das jemand hört, der jetzt so nicht in der Apotheke irgendwie immer was zu tun hat. Tatsächlich ist die Rezeptur ja einfach eine eine nicht zu ersetzende Ergänzung zur Industrie. Weil, das kann man jetzt irgendeinem vorwerfen oder nicht, die Industrie muss natürlich ein Massenprodukt herstellen. So. Das ist für die große Masse völlig in Ordnung. Nur Patienten sind halt individuell. Und wenn ich einen einfachen Fall beschreiben will, da hast du halt einfach eine Allergie und dann kannst du eben einfach die Standardsalbe nicht nehmen und dann muss einfach eine hergestellt werden, wo eben dein Stoff nicht drin ist. Ne? Das macht die Apotheke, das macht eine große Firma natürlich nicht. Das ist schon mal klar. Ja. Das geht aber weiter. Also alles, was im Grunde genommen Kleinkinder, säugliche Medikationen ist, von Herzfehler, alles das, was dort im Grunde genommen diese besonderen Arzneiformen sind, das findet alles in der Apotheke vor Ort statt. Ist den Leuten natürlich nicht klar, kann man den Leuten nicht vorwerfen, liegt an uns, weil wir halt viel zu wenig drüber reden. Deswegen super, dass wir hier mal drüber reden können. Und das ist im Grunde das, was die Apotheke da treibt. Muss man uns einen Vorwurf machen? Hätten wir vielleicht schon mal immer mehr allen Leuten quasi ans Ohr nageln können, ob sie es nur hören wollen oder nicht. Aber ja, große Rolle machen wir auch alles. Wir haben einen Hautarzt oben sitzen, da kann man das einfach ja gar nicht anders, geht es gar nicht anders, dass du im Grunde genommen natürlich viele, viele Hautrezeptoren hast. Aber auch eine Kinderärztin, die natürlich spezielle Geschichten da von uns benötigt. Auch dann die Defektur, also wo du so einen größeren Maßstäben herstellst. Also total wichtiger Job, der völlig unbekannt ist. Ja, und muss man viel mehr drüber reden.
Und gerade bei den Lieferengpässen, die wir ja in der letzten Episode besprochen haben, war das ja ein Rettungsanker für.
Ohne Frage. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Genau. Also dieses Know-how in den Apotheken, das wir noch herzustellen. Ja, genau. Also uns macht's dann einfach keiner mehr. Ne? Ist übrigens auch was, wenn man das mal so in den kleinen Seitenhieb, ne? Also ja, Versandhandel brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Ne? Also du kannst ja gerne mal deine Rezeptur irgendwo nach Holland oder nach Tschechien schicken. Ja, die zucken mit den Schultern. Ja. Mal abgesehen davon, wie das gekühlt irgendwie wieder nach Hause kommen soll. Und das ist dann so das Problem. Also, wenn ich da gleich nochmal einen Satz dazu sagen darf, also dass dieser Versandhandel eine Versorgung auch nur ansatzweise übernehmen könnte, mal abgesehen davon, dass sie bis zum heutigen Tag zweistellige Millionenverluste pro Quartal machen, das ist natürlich eine völlige Illusion. Und man kann überhaupt nicht drüber nachdenken oder man kann gar nicht verstehen, wie irgendeiner auf die Idee kommen könnte, dass das eine Versorgung übernehmen kann. Undenkbar. Also sowohl ökonomisch als auch fachlich. Aber das hast du zwar nicht gefragt, ich wollte es mal loswerden.
Und da ist das ja das passende Medium. Du hast nicht in Thüringen studiert. Vermutlich wäre ich zu dem Zeitpunkt, als du beginnen wolltest zu studieren, noch nicht möglich war, richtig?
Ja, also das ist auch so ein Ding, da, ja, also ja, der wilde Osten, sage ich mal. Also ich war ganz klar, also beim Abitur war es so, da war man der Meinung, also Pharmazie geht nicht, weil mein Vater und mein Opa Pharmazeuten waren und es gab irgendwie so eine Philosophie, man wollte keine Familiendynastien, ne? Das war ja bourgeois. Und deswegen hatte ich einen Medizinstudienplatz eigentlich. Und zu DDR-Zeiten. Aber dann natürlich wurde ich ermutigt, 3 Jahre zur Armee zu gehen. Das habe ich natürlich gemacht. Dann kam die Wende, die habe ich bei der Armee mitgemacht. Das ist auch ein eigener Podcast.
Ach du grüne Wende.
Ja, genau. Spannend. Und ich kürze das aber ab. Und dann habe ich natürlich, als dann alles so vorbei war, bin ich aus der Armee quasi ausgetreten und habe mich eigentlich auf meinen Medizinstudienplatz vorbereitet. Und zwar im OP des Schweizer Krankenhauses als unsteriler Pfleger. Nochmal danke an die Schwestern, die haben sich rührend um mich gekümmert. Aber das hat nichts genutzt, weil ich so gedacht habe, nee, also das hältst du seelisch nicht aus. Großen Respekt vor den Ärzten. Wenn dann da irgendwie so ein junger Motorradfahrer da irgendwie in der Notaufnahme da am Schlüsselhirntrauma dann da zitternd zugrunde geht, wenn ich halt hier nach Hause gegangen habe, dann meiner Freundin gesagt, ach komm, lass mal ins Kino gehen, sondern also da habe ich so gemerkt, au, da kommst du an die Leistungsgrenze. Und dann habe ich dann irgendwann so, klar, zu Hause die Apotheke, klar, Vater Apotheke, Privatisierung. Und habe ich gesagt, ja, das ist doch, Pharmazie ist doch gut. Und dann habe ich mich beworben. Bei der ZVS damals noch und bei den Unis. Und die ZVS hat mir geschrieben, ja, das ist schön, aber es gibt ja gar kein Gesetz. Also wir können ja gar keine Ossis aufnehmen, ne? Also habe ich mehrere solche Ablehnungsschreiben und habe dann aber irgendwie gedacht, naja, ich schreibe halt trotzdem Briefe, übrigens Briefe, ne? An die Jugend, es gab mal Briefe, an die Unis raus. Übrigens Briefe damals noch mit, also kopiert mit in Matrize, also ich weiß nicht, ob das irgendeiner noch, also die ganz Alten jetzt, ne, in Matrize getippt und mit so einem Kopierer quasi zum Lösungsmittelkopierer unter dem heißen Dach kopiert, egal. Und das, also das finde ich eben auch so gut, einfach mal machen und mal an das Gute glauben. Das hat funktioniert. Und dann noch bevor eigentlich die ZVS so eine Regelung für die Ostuniversitäten hatte, kam dann ein Anruf aus Würzburg und die hatten, jetzt weiß ich nicht so genau, hatten die freie Plätze, glaube ich, fast auch nicht, weil es ja NC gewesen, aber hatten ein großes Herz, keine Ahnung. Die hatten eine Ostquote eingerichtet und da durften 4 Ossis zu diesem Wintersemester 92 durften die dort anfangen. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, gesagt, sind Sie Herr Wittig? Sie haben einen Brief geschrieben, wenn Sie also sich in den nächsten 2 Tagen einschreiben, dürfen Sie bei uns studieren. Ah, okay. Gut. Und so bin ich nach Würzburg gekommen. Genau. Ich hätte auch natürlich gerne auch überall anders studiert. Und tatsächlich wollten wir damals aber auch raus. Also wir hatten Lust, in die Welt zu gehen.
1992 ist ja auch sehr zeitnah zur Wende, als das alles verschwindet.
Genau, es ist ein, jede Zeit hat so sein Ding, ne?
Aber so manche Dinge erfährt man in so einer Podcast-Episode, wo man sich so lange kennt mit diesem Militärdienst. Das ist ja sehr, sehr eindrucksvoll und war sicherlich nicht so ganz
angenehm. Nee, da gab es ein paar Situationen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Wie sind deine Erinnerungen an das Studium?
Ich habe das geliebt. Das war wirklich, wirklich toll. Das war schweinehart. Aber ich glaube, das ist auch Teil, wenn man sowas liebt, weil man ja natürlich stolz ist, dass man es schafft, sage ich mal so. Ich habe auch eine Ehrenrunde gedreht, weil ich irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, so im Abi habe ich es immer so ein bisschen aus den Ärmeln geschüttelt und habe so gedacht, wow, das kriegst du alles so ein bisschen hin. Da hat dann das Leben mir gelehrt, nee, da musst du mal ein bisschen mehr Gas geben. Und ich bin dort mit offenen Armen empfangen worden. Ich kann nichts zu diesem Ost-West-Thema beitragen, muss ich sagen. Habe ich damals schon nicht empfunden. Die Leute, die dort, die Jugendlichen, die haben mich mit offenen Armen empfangen. Ich musste auch nie meine Herkunft irgendwie verleugnen. Im Gegenteil, also wenn du mit Thüringer Ostbratwürsten und einem Fass Bier da einläufst, ja, wer kann zur Hölle da böse mit dir sein? Das hat damals funktioniert, funktioniert jetzt noch. Wir haben bis zum heutigen Tag einen ganz engen Freundeskreis da. Wir treffen uns seit, ja, weiß ich gar nicht, wie vielen Jahren jetzt. Du hast so viele geile Zahlen vorher so gesagt. Also, aber seitdem wir wirklich fertig mit dem Studium sind, treffen wir uns jedes Jahr mit unseren Freunden. Vielleicht hören wir den Podcast auch. Grüße gehen raus. Und das ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung gewesen, fand ich. Es war hart und ganz sicher saß ich an Schreibtischen und habe das verflucht. Aber wir haben trotzdem versucht, wirklich das zu genießen und diese Freiheit zu genießen, die man der trotzdem im Studium irgendwo hat. Mir tut es manchmal ein bisschen leid, vielleicht waren das auch andere Zeiten. Ich will jetzt gar keinen irgendwie vorteilen oder belehren oder sowas. Wenn man so gerade so Pharmazeuten im Praktikum hat und so und ich sage, Mensch, ja, und Party und so, ah, ich habe so viel gelernt. Ja, vielleicht hat sich's auch ein bisschen geändert oder so, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Studentenleben eine schöne Zeit ist, eine harte Zeit ist, aber man ist auch jung und leistungsfähig und man sollte da wirklich Gas geben.
Du hast nach dem Studium den Weg in die Selbstständigkeit gewählt. Ist es für dich das passt also, glaube ich, jetzt noch eine Zwischenstation in der Industrie, aber so grundsätzlich genau, ja, im Ergebnis Selbstständigkeit und das schon seit vielen Jahren. Mhm. Und du klingst recht glücklich und siehst recht zufrieden aus.
Das liegt an meiner Frau.
Hast du das schon mal bereut, das Thema Selbstständigkeit, oder würdest du das jederzeit wieder machen, weil das genau das Passende für dich ist?
Also für mich ist das Passende, sage ich. Also diese Umwege, die du gesagt hast, also Industrie, Pfizer, England, Arzneimittelzulassung, Arzneimittelforschung, Doktorarbeit, also ich habe mir die Uni angeschaut, die Industrie angeschaut. Das ist alles so seinen eigenen Reiz und seinen Charme. Industrie ist wahnsinnig viel Geld. Also wenn du da auf dem richtigen Weg bist, und das war damals Glück mit unserer Arbeitsgruppe, dann wird da mit Geld um sich geschmissen. Ja, also du kriegst sofort wahnsinnig, also das war damals HPLC, war mein Tool, und da waren wir auf dem richtigen Weg in diesem Forschungsprojekt, und dann über Nacht stehen da 6 weitere und noch 2 Assistenten und na egal. Das war beeindruckend. In der Uni war es so, da hattest du gar kein Geld, aber du hattest sehr viel Freiheit. Aber in beiden Fällen fand ich, der Weg war irgendwie vorgezeigt, ne? Also bei der Industrie ist es natürlich so, du hast dieses Projekt, ja? Da gibt es noch einen, der forscht das auch. Also solltest auch immer sehen, dass du da irgendwie eine Nase vorne hast. Aber so rechts und links eigentlich, ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich möchte jetzt vielleicht einen Schnaps machen. So, nee, ne? Dafür bezahlen wir dich nicht. Geh mal da lang, ne? Und das fand ich so ein bisschen einengend, muss ich sagen. das ist eine Typenfrage. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Industrie auch total glücklich sind oder sowas. Und tatsächlich ist es aber so, als wir wirklich dann von Bonn, also anderen Podcast hören, da wird das schon mal beschrieben, wenn ihr nicht gehört habt, als wir von Bonn nach Schleiz gekommen sind, haben wir ein paar Sachen einfach abgesprochen. Also zum einen habe ich zu meiner Frau gesagt, wir geben uns mal 2 Jahre, weil de facto, du hast natürlich gar keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Ist ein bisschen wie Kinderkriegen, glaube ich. Freilich freust du dich, dass dieses kleine Würmchen da ist, aber was da kommt oder nicht kommt, du weißt es nicht. Und das ist so, wie eine Familie wächst dann irgendwie, wächst du in diese Geschichte rein und du kannst da Freude rausziehen oder nicht. Ich finde, dass die Erfüllung unseres Lebens, da hast du gute und nicht so gute Zeiten, da schläfst du mal gut, mal schläfst du auch nicht gut, aber dieses selbst mehr oder weniger entscheiden können und auch, natürlich ist das dein Kerngeschäft, ja, und du kannst jetzt nicht sagen, oh, für Antibiotikum gebe ich jetzt mal irgendwas anderes ab, ne? Das ist schon klar, aber du kannst trotzdem diese Selbstständigkeit eigene Wege versuchen zu gehen, siehe Böttcher Wirt, siehe Wohnwerkstatt, siehe aber auch uns pharmazeutische Dienstleistungen, auch das ist ja eine Entscheidung, die du triffst oder nicht triffst, weil du glaubst, dass es wichtig ist und nicht wichtig ist. Und dann hast du immer ganz viele Argumente dagegen. Du hast keine Zeit, du bist gestresst und sowas. Aber du, vielleicht kann man, also wenn du das wirklich fühlst, kannst du dir kleine Ecken dafür reservieren. Ich will gar nicht jetzt sagen, dass das immer irgendwo geht, weil klar, wir sind alle begrenzt belastbar, das brauchen wir jetzt nicht sagen. Ne? Aber, und das sind Entscheidungen, die in der Selbstständigkeit wirklich toll ist. Und aber ja, du musst ein bisschen Bock haben, auch diese Verantwortung zu tragen. Ne? Also das sollte man sollte das wollen. Ja.
Nun ist bei dir nochmal eine besondere Situation. Der Gesetzgeber hat vor 20 Jahren ermöglicht, dass man 4 Apotheken haben kann. Das in dieser Größe passiert das relativ selten deutschlandweit. Das hat sicherlich Gründe, auf die wir vielleicht auch nochmal kommen. Also das ist das erste Mal so von dem Grundsatz eine Apotheke, eine Apothekeninhaberin bzw. ein Apothekeninhaber abgewichen. Wie kam es denn dazu, dass es dann letztendlich so ein, darf ich das so sagen, großer Betrieb wurde letztendlich?
Also das kann ich ganz kurz beschreiben. Das war eigentlich wie die Jungfrau zum Kind bin ich dazu gekommen. Also das war nicht wirklich Intention. Also mein Vater hatte erfolgreich die Böttger-Apotheke in Schleiz privatisiert und dann wurde ein zweites Ärztehaus gebaut mit Apothekenräumen unten drin. Und dann, das war zu Zeiten, als man noch quasi eine Apotheke als Inhaber hatte. Und ja, dann kam der Anruf und hat gesagt, ja, willst du jetzt da rein oder willst du da nicht rein? Und dann haben wir uns in die Augen geguckt und haben so gesagt, ja, wollen wir jetzt da rein oder wollen wir nicht rein? Ne? Also dann haben wir irgendwie, kannst du dich noch an die Diskussionen erinnern? Haben wir da diskutiert oder nicht? Oder wahrscheinlich schon, ne?
Aber es ging ziemlich schnell.
Na, weil du halt auch, du bist auch
also ohne Kind
bist
weiß
du.
Ich nicht. Ich habe ja im letzten Podcast erzählt, wenn Kinder geboren werden, wird das Leben neu aufgestellt. Und dadurch, dass wir den Max hatten, konnte ich mir das plötzlich vorstellen, auf dem Land mit ihr zu leben.
Na, du bist eine mutige und entspannte Frau. Das ist gut.
Ich bin entspannt, weil ja, genau. Moment, was passiert jetzt? Ich musste Pharmazie studieren.
Ja, genau.
Ich weiß noch, dann war irgendwie 2002 wurde das zweite Kind in Schleiz geboren und 2003 habe ich angefangen, Pharmazie zu studieren. Mhm. Und da war dann nochmal so eine Diskussion irgendwo, in welchem Landrattag, Bumsvollerei, Entschuldigung, weiß nicht genau wo. Und dann haben wir noch gedacht, na, vielleicht muss ich ja gar nicht studieren und du darfst 4, also das war damals in der Diskussion, wurde abgeschmettert, war ja auch in unserem Sinne. Und dann habe ich Pharmazie studiert und wusste, ich werde irgendwann diese Apotheke übernehmen als Chefin. Und dann kam 2004, also da habe ich dann ein Jahr studiert. Hm. Aber da habe ich dann nicht aufgehört. Da habe ich dann Blut geleckt. Gell?
Ja, also genau. Also dann habe ich die Urlaubapotheke übernommen, habe die letztendlich dort geführt. Das ist auch erstmal gut, dass du einfach in deiner Apotheke bist. Dann hatten wir in Schleiz noch eine Kollegin, die Vicente-Apotheke, die gute Frau Hirschfeld. Wir haben dort in Schleiz immer versucht, einfach zusammenzuarbeiten, einfach um auch wirklich Pharmazie zu machen. Das kannst du natürlich nur, wenn du dich jetzt nicht irgendwie gegenseitig drum prügelst, wer jetzt die billigsten Aspirin hat oder sowas. Denn im besten Fall ist das so, dass die Leute möglichst wenig Aspirin nehmen. Und das machst du halt über Pharmazie, ne? Und als nächstes war es dann so, dass eben die Froschfeld in den Ruhestand ging und dann gesagt hat, ja, willst du übernehmen? Das ging dann damals, ne? Meine Frau war ja mit dem Studium.
Ich habe gesagt, mach's.
Ja. Weißt du noch? Genau. Ja, super, genau.
War und, eine gute Entscheidung.
Ja, finde ich auch. Haben wir gemacht. Auch ein bisschen, auch im Standortsicherung, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Betriebswirtschaftlich könnte man darüber diskutieren. Dann hat mein Vater das Rentenalter erreicht und zur Böttger-Apotheke gab es immer die Stadtapotheke in Saalburg. Das war eine Zweigapotheke, die gab es schon immer. Ne? Also das war die Böttger gab es nur mit der Zweigapotheke in Saalburg, die so klein war, dass sie im Grunde eigentlich nur in diesem Konstrukt lebensfähig war. Das war so immer so ein bisschen auch die Begründung für dieses Konstrukt, dass wir gesagt haben, also Stadtapotheke in Saalburg geht gar nicht, ohne dass du drei laufende Betriebe hast, denn du kannst dort, also die Anzahl von verschiedenen Apothekerinnen, Apothekern, Ingenieuren und PDAs, die müsstest du ja alle dort voll anstellen, das funktioniert überhaupt nicht, gell, so Urlaubsgeschichte. Und ja, und so bin ich mehr oder weniger durch das Leben dazu gekommen, es war jetzt nicht wirklich geplant, muss ich sagen. Wovon wir alle profitieren, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich Verantwortung übernehmen. Also das ist so, dass wir das fördern, dass wir auch zulassen, dass die Kolleginnen und Kollegen auch Sachen anders machen, als wir das vielleicht sehen. Natürlich muss es eine Richtlinienkompetenz geben, aber wir haben das Glück, dass wir da Leute haben, die da Lust drauf haben und auch diese Philosophie, das Pharmazie über quasi Gewinnoptimierung geht, die Philosophie fahren. Und witzigerweise geht es einem mit dieser Philosophie besser, als wenn du wirklich so diese Preisschiene fährst. Ne? Die Zeiten sind trotzdem gerade ein bisschen schwierig, aber wir werden das natürlich, ne? Also wird ja besser, klar, wie immer, wird ja immer besser. Ne? Zurzeit tut es ein bisschen weh, muss man sagen. Aber ja, so ist dieses Konstrukt entstanden.
Du hast ganz kurz, bevor ich nochmal zu dieser Einheit oder diesem Konstrukt komme, du hast Saalburg-Ebersdorf erwähnt. Hm. Ich gehe recht in der Annahme, dass das der Ort ist, wo dieses Festival Sonne, Mond und Stern regelmäßig stattfinden. Ja.
Die sind Festival-Apotheke.
Genau. Was passiert da in der Apotheke rund um dieses Festival?
Also, das ist wirklich toll. Also ich sag mal so, dieses Festivalgelände ist so gut gemanagt, auch jetzt speisen- und getränkemäßig, dass die Leute eigentlich gerne da oben haben wollen. Ne? Aber wir sind natürlich da wir in der Region sind, auch das DRK holt sich im Grunde seine Grundausstattung bei uns im Grunde genommen. Und dadurch wird denen auch immer gesagt, hier bist du oft in der Stadt, ist eine Apotheke, weil der freundliche Rafer aus Holland, ja, ne, so. Ja, was passiert tatsächlich dieses Jahr, übernehmen das mal meine Kolleginnen und Kollegen, ist ein Zeichen, dass die auch langsam älter werden, weil bis jetzt musste immer der alte Chef machen und die Kids sind, also Kids in Anführungsstrichen, sind auch schon ein bisschen, ja, egal. Die machen diesmal Dienst. Und ja, was passiert da? Das ist ein bisschen wetterabhängig. Also, wenn die Rafer dort im Staub kaputt gehen, dann hast du Sonnenbrand, dann hast du Blasen, dann hast du Schmerzmittel. Wenn die im Schlamm ertrinken, dann hast du Blasenentzündung, Katar, Atemwege und sowas, Antibiotika. Was du immer hast, ist Pille danach und zwar im Takt, was ein bisschen natürlich zeitaufwendiger ist, weil das ja ordentlich beraten werden muss. Die sind aber, was aber immer so ist, ist, das sind wahnsinnig freundliche und entspannte Leute. Also man hat immer so ein bisschen diesen Ecstasy-Drogen-Junkie-Kopf. Also ich sag mal so, ein Rentner, der zum Bus muss, der ist gefährlicher als ein Raver. Und ich sag mal so, das macht wirklich Spaß. Und was auch wirklich Spaß macht, ist, dass diese jungen Leute, die ja teilweise zum ersten Mal mit Apotheke Kontakt haben. Also bin ja berufspolitisch tätig, wie du weißt. Das ist toll, wenn die auf einmal sagen, das ist ja geil, dass ihr da seid. Ich sag, das ist in Deutschland so. Ah, echt? Ja, krass, ja. Eine Pille, ja, kaufe ich im Internet. Naja, wenn du das machst, hast du halt bald keine Apotheken mehr. Stimmt. Also, das ist schon, da fällt auch mal so ein Groschen. Ich meine, die werden die Welt ja nicht ändern, aber das ist schon, du hast wirklich aufgeschlossene junge Leute, macht total viel Spaß.
Weil du gerade die Politik angesprochen hast. Wenn du drei Wünsche an die Politik frei hättest,
ja.
Welche wären denn das?
Ja. Also, habe ich nicht überlegt, aber das ist ja Sinn des Podcasts. Also ich hätte als allererstes den Wunsch, dass man sich mit den Themen, die man auf seiner Agenda hat, mal wirklich beschäftigt. Warum habe ich den Wunsch? Ich glaube, dass teilweise eine Sachdiskussion nicht möglich ist, sondern dass wir auf Sachdiskussionen mit Ideologie und Polemik Antwort bekommen. Das wäre ein Wunsch. Ein anderer Wunsch wäre, dass wir es vielleicht, also ich habe Respekt vor Politikern, also nicht, dass das jetzt irgendwie rüberkommt, dass ich jetzt sage, oh, das sind irgendwie alles, ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der Politiker es gut machen möchte. Ich habe aber trotzdem den Wunsch, dass man dieses Verantwortungsgefühl, dass man das nach einer Wahl nicht einfach beerdigen kann, sage ich mal, und dass man dann einfach ruhig ins Bett gehen kann. Also, dass man, was ich vermisse, so ein bisschen so, es wurden ja auch mal falsche Entscheidungen getroffen. Warum wird das nicht thematisiert? Also, ich glaube, dass das auch ein generelles Problem in der Bevölkerung ist, dass die sagen, ja, das passiert ja jedem von uns. Du machst gute und schlechte Sachen. Aber wenn du im normalen Leben eine schlechte Sache machst, dann stellt man sich normalerweise hin und sagt, okay, Leute, das war Mist. Lasst uns doch mal drüber reden, wie wir das irgendwie besser machen. Also ich würde mal jetzt das Versandhandel zum Beispiel, ne? Also wir lösen keins der Probleme, haben aber zum Beispiel teilweise Arzneimittelfälschungsprobleme, mussten Sekoform einreden. Also wir haben ja schon ein bisschen Aufwand, um das irgendwie sicher zu machen. Da gibt es, und das ist vielleicht der letzte Wunsch, den ich habe, dass Politik auch einfach wirklich dieses Verantwortungsgefühl dann umsetzt in wirklich verantwortungsvolles Handeln. Also dass wir nicht nur sagen, oh, das müsste aber, ist ja nicht so toll und das können wir eigentlich nicht machen und das ist ja nicht so schön, dass dann auch wirklich gehandelt wird. Ja, also das ist ja häufig so, dass viel geredet wird, aber und auch uns gegenüber auch viel Verständnis geäußert wird, aber die Handlungen sind halt andere. Das wäre was.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich will noch ein wenig über die Ausbildung bei dir reden. Mit deinen 4 Apotheken hast du natürlich einen sehr hohen Personalbedarf in allen Berufen. Ich höre dich und wir sind doch öfters, wie du gesagt hast, zusammen relativ wenig jammern. Ich höre dich schon darauf hinweisen, dass wir hier ein Problem haben und auch Politik handeln muss. Aber wie gelingt es denn euch, euren Personalbedarf so regelmäßig zu decken? Also was kannst du für Tipps vielleicht an diejenigen geben, die da ein großes Problem haben?
Ja, also ich sag mal so, auch das haben wir, also wir versuchen Probleme zu lösen, wenn wir sie noch nicht haben. Weil das ist immer schwierig, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, ne? Das muss man auch mal dazu sagen und deswegen soll das auch nicht so ein bisschen wie Klugscheißen irgendwie rüberkommen. Ich glaube, es hilft, aber das sind, die meisten Kollegen sind ja dann in dieser Situation nicht mehr. Es hilft einfach mal 10 Jahre vorauszuschauen und zu sagen, okay, also in 10 Jahren muss ich einfach, bei uns sind das halt einfach dann mehr, 3, 4, 5 Stellen. Wir haben das Pharmazieingenieurproblem noch, wir auch sagen müssen, ja, das müssen wir auch im Grunde durch Apothekerinnen und Apotheker setzen. Und das war das Thema, dieser Personalmangel, der war ja wirklich, also absehbar. Also das ist ja auch nichts Verstörendes. Das ist ja einfach also man muss sich ja einfach nur die Bevölkerungspyramide anschauen. Dann war klar, dass wir Personalmangel kriegen. Und dazu kommt noch das, was meine Frau auch schon angesprochen hat. Mir war ja klar, dass wir über Schleiz reden. Also jetzt ist natürlich Schleiz, wie du weißt, eigentlich wesentlich schöner als Erfurt. Aber trotzdem sieht das nicht jeder so. Und das heißt, wir wollen ja aber auch trotzdem die Besten haben in unserem Schleiz. Das heißt, haben wir uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir Leute jetzt mal unabhängig vom Personalmangel, dann hast du ja trotzdem noch Berlin, London, New York und wie kriegst du die nach Schleiz? Und da war unsere Idee schlicht und einfach, dass wir gesagt haben, das geht nur über soziale Komponente. Ne? Also wenn du Leute hast, die aus der Heimat kommen, die vielleicht in der Heimat bleiben wollen, die auch in der Heimat verwurzelt sind, dann ist es, glaube ich, erfolgversprechender, wirklich diese Leute zum Pharmaziestudium zu motivieren, als jetzt jemanden, der irgendwie aus Magdeburg kommt, zu sagen, Mensch, ihr Schleiz, das ist aber richtig toll. Ja. Und so haben wir im Grunde genommen, und wenn ich wir sage, meine ich auch wirklich wir. Also das kannst du ja gerne als hipper Chef, kannst du das ja gerne beschließen. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Teams das nicht durchziehen, dann wird so ein Praktikum nichts, weil dieser Praktikant sitzt ja natürlich nicht im Chefbüro, sondern dieser Praktikant ist im Team. Ja, der ist bei den PKAs, bei den PDAs, bei der Apothekerin und der ist im Labor und da wird er betreut. Und da wird er auch sozialisiert. Das heißt, wir haben damals wirklich gesagt, Leute, also es ist eine Teamaufgabe. Ihr müsst verstehen, wieso tun wir das? Und da auch wieder einmal mehr ein großes Lob an meine Leute, die haben das wirklich mitgezogen. Was auch hilft, ist irgendwie, trotz dieser schweren Zeit, also es ist schwierig, aber es hilft natürlich auch überhaupt gar nichts, den ganzen Tag über unseren Beruf und über dieses Leben und auch über Herrn Lauterbach zu schimpfen, weil der Lauterbach wird sich deswegen nicht ändern. Klar muss man Missstände ansprechen, aber trotz allem ist das ein wahnsinnig toller Beruf, den wir da haben. Und das eigentlich zu vermitteln, also diese Liebe und diese Freude, ich glaube, dass das junge Menschen einfach, vielleicht nennt mich naiv, sag ich mal so, dass das den Leuten wichtiger ist, gerade die sich Pharmazie entscheiden, mit diesem Helfersyndrom, also wenn die dort abgeholt werden bei diesem Brennen der Pharmazie, glaube ich, dass das vielen viel wichtiger ist, als ob sie jetzt 200 Euro mehr auf dem Konto haben. Zumindest beobachte ich das. Klar kümmern wir uns darum, dass die Vergütung gut sein muss. Aber ich glaube tatsächlich wirklich, diese Leute, die sich für Pharmazie entscheiden und die das leben, die wollen helfen. Und mit diesen Leuten, mit denen diese Flamme dieser Pharmazie halt brennt, das zu nähern und das nicht ausgehen zu lassen, ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel, warum auch Leute dann vielleicht aus Apotheken, in denen eine schlechte Stimmung ist, in denen immer geschimpft wird und sowas, dann vielleicht auch sagen, oh Mensch, das so will ich, also wir leben ja auf Arbeit. Ne? So will ich
nicht
arbeiten.
Darf ich noch was sagen? Mhm. Er lobt ja immer sein Team, gell? Aber er ist halt auch so toll.
Ja, das ist
jetzt. Naja, das muss ich schon sagen. Weil du musst als Chef das ja vorleben. Du musst da vorne stehen und brennen. Und deine Mitarbeiter stehen da irgendwo hinten und sehen dich, wie du das machst. Ja. Und dann entbrennt die Flamme auch in dir. Jörg, so ist das.
Ja, also geil, aber ich glaube tatsächlich.
Und nicht nur schimpfen, das meine ich jetzt.
Ja, also es ist schwierig und ich will es auch gar nicht schönreden, ne? Und wir versuchen ja auch da zu kämpfen, aber es ist trotz allem ein wahnsinnig toller Beruf. Und den kannst du jeden Tag da ausleben. Und die Leute sind so wahnsinnig dankbar. Und je mehr dieses System da draußen zerfällt, es ist ja nicht so, dass den Apotheken nur nicht gut geht. Ne? Unseren ärztlichen Kollegen geht es ja nicht besser. Zahnärztlichen Kollegen brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Krankenhäuser oder sowas. Und je schwieriger die Situation wird, desto mehr sehen die Menschen, die spüren das ja im Bauch. Das ist ja gar keine Kopfgeschichte. Das ist ja im Bauch, wo ihnen geholfen wird. Und dieses Feedback, das ist wahnsinnig schön. Zumindest, wenn man so ein Helfersyndrom hat, wie wir Pharmazeuten.
Und trotzdem noch eine Sache. Also einmal muss man es vorleben als Chef. Und dann muss man seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch einen Freiraum lassen, wo sie sich entfalten können. Richtig. Und nicht die ganze Zeit sagen, mink, 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 mink. Also nicht die ganze Zeit alles kontrollieren. Man muss ihnen einen gewissen Freiraum lassen, damit sie sich entfalten können. Das machst du auch.
Ja, das glaube ich tatsächlich, weil wir haben in diesen Apotheken ja wirklich hoch ausgebildete, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen nicht immer nur Weisungsempfänger sein. Das ist ja auch logisch, weil die wollen ihr Wissen weiterentwickeln und auch die, und das immer wieder vorhin mit Selbstständigkeit, auch die wollen ein gewisses Maß an Selbstständigkeit haben, klar. Und Verantwortung übernehmen. Und das ist was, glaube ich, das muss man zulassen. Ist aber auch nicht, du hast völlig recht, ist nicht jedermanns Geschmack, verstehe ich schon.
Und auch nicht einfach die richtige Balance zu finden. Das muss auch mal ausgewickelt werden, ne?
Ist schwierig. Also ja, genau wie du sagst, ist schwierig.
Die Pharmazie scheint dir sehr wichtig und die pharmazeutische Betreuung demnach auch. Die Förderinitiative hat zwei Studien in deiner Apotheke gefördert. Es ging einmal um das Thema Optimierung Schmerztherapie.
Ja.
Und das zweite Thema war Angebot einer Ernährungsberatung. Sind solche Arbeiten, taucht das häufiger in deiner Apotheke auf? Ist das so eine wichtige Säule oder wo kommt das her?
Also tatsächlich finde ich wissenschaftliche Arbeit total wichtig. Das immer wieder bei, das sind halt junge Akademiker. Also ein akademisches Arbeiten heißt, dass du wissenschaftlich arbeitest. Und es ist immer wieder bei der Realität in der heutigen Apotheke. Dafür ist gerade gar keine Zeit. Also das muss klares Ziel sein, dass wir da wieder irgendwie in ruhigeres Fahrwasser kommen. Habe jetzt keinen richtigen guten Plan, weiß ich nicht. Habe jetzt auch nicht vor, Gesundheitsminister zu werden irgendwie, aber egal. Ich halte es für total wichtig, weil das unsere, also da ist ja noch lange nicht alles gesagt. Ja, und unsere Kompetenz ist noch lange nicht ausgespielt. Gerade dieses Schmerzprojekt, das wir da gemacht haben, ne? Da geht es ja eigentlich um nichts weniger, dass wir quasi mit banalsten Bordmitteln, sage ich mal, mit einer Pharmakokinetik-Software eigentlich Schmerztherapie schnell und effizient an den Patienten anpassen können. Wir können dem Doktor die Titrationsphase ersparen. Wir können einen Haufen Geld sparen im Übrigen. Ja. Und das fanden nicht nur wir toll, sondern wir haben ja auf der FIP in Düsseldorf auch noch den Posterpreis gewonnen. Also da war auch die School of Pharmacy London, die hat eben nicht gewonnen, ne? Die kleine Apotheke aus Schlez. Und also da sind wir natürlich wahnsinnig stolz drauf. Die OTZ hat in Schlez getitelt, Apotheke wird zum Weltruhm geführt. Fand ich ein bisschen dick aufgetragen, aber war trotzdem geil. Aber ja, finde ich wichtig, einfach dieses akademische Arbeiten. Kommt gerade zu kurz, muss man ehrlich sagen, müssen wir wieder dran arbeiten. Aber ist etwas, wo eigentlich der Berufsstand weiter dran arbeiten soll. Und deswegen auch diese pharmazeutischen Dienstleistungen. Also das ist ja noch nicht Ende der Fahnenstange. Das sollte weiter dran gearbeitet werden. Aber es muss natürlich auch dran gearbeitet werden, dass wir die überhaupt wirklich erbringen können. Und da müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Warum beißt die Maus keinen Faden ab? Das ist so, ne? Auch diese Ernährungsberatung ist so ein Thema. Das haben ja die Ökotrophologen auch so für sich so ein bisschen geclaimed, was auch erstmal völlig okay ist, weil klar, das ist schon ein Unterschied, ob du dich jetzt weiterbildest oder ob du einfach einen Kurse machst. Sicherlich hat es auch, der Professor Jede macht ja solche Geschichten. Aber die Ernährungsberatung jetzt in diesem Maßstab, chemotherapie-karektische Patienten oder sowas, die findet ja nicht statt, weil die Ökotrophologen ja genauso überfordert sind. Also das heißt also, da ist ein wahnsinnig weißes Feld, wo auch dort wir, wie wir es ja auch schon im Armin-Projekt gezeigt haben, auch dort Mortalität mit Sicherheit senken könnten, wenn wir dort im Grunde mehr eingebunden werden würden. Ne? Also ich denke einfach, in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, sind wir gerade limitiert, weil wir nicht genug personelle Kräfte haben, das zu machen. Und weil einfach diese Kompetenz, diese pharmazeutische, immer noch nicht ausreichend genutzt wird.
Aber dabei waren wir doch, Ingrid, mit Armin auf einem guten Weg, dass diese Kompetenz genutzt wurde. Wir mit den Ärzten hervorragend zusammengearbeitet haben. Hast du das auch so positiv wahrgenommen, dass man dort so auch mal wieder merkt, dass man Apothekerin ist, dass das mal wirklich auch das, was man im Studium gelernt hat, in dem Rahmen anwenden kann, ein wenig wissenschaftlich arbeitet, dass das eigentlich Armin, und dann, wo es jetzt eben auch noch die positiven Ergebnisse gibt, dass man überhaupt nicht versteht, warum es damit eigentlich gar nicht weitergeht?
Genau so. Ich habe Armin geliebt. Genau, also Armin, Arzneimittelinitiative Thüringen-Sachsen, Zusammenarbeit zwischen der Apotheke, den Ärzten, Ärztinnen und damals der AOK Plus in Thüringen und Sachsen. Ach, ich fand es so toll. Deswegen habe ich Pharmazie studiert. Weil ich habe immer gesagt, der Arzt oder die Ärztin und die Pharmazeuten müssen zusammenarbeiten. Wir haben es aber anders gelernt an der Uni. Es ist einfach so, es wurde über die Ärzte gelästert bei uns und über die Pharmazeuten bei den Ärzten. Und es ist auch schwer zusammenzuwachsen. Da arbeiten wir, gell, seit Jahren dran. Und Armin war auch nicht leicht. Es gab auch Ärzte, mit denen ging das nicht. Aber ich hatte großes Glück, dass bei mir im Haus ein Arzt saß, mit dem ich das richtig intensiv gemacht habe und sogar an einer Studie teilgenommen. Die Ergebnisse wissen wir. Die Mortalität ist gesunken durch Armin. Durch diese intensive Betreuung zwischen Arzt und Apothekerin. In
16%.
Fall. Ja. Unfassbar. Unfassbar. Es ist einfach so toll. Und ich hätte mir das so gewünscht, dass es so weitergeht. Es geht in abgespeckter Form weiter mit der Medikationsberatung, aber es ist leider nur ein kleiner Abklatsch.
Berichte mal über diese Dienstleistung der Medikationsberatung. Wie nimmst du die wahr? Wird die intensiv angenommen? Pflegt ihr das? Wie macht ihr das mit terminlich, auch mit dem Personalengpass? Wie kriegt ihr das? Weil viele Kolleginnen und Kollegen und Jörg hat es ja auch angesprochen, sagen, das ist schwierig, personell zu stemmen.
Also dadurch, dass wir vorher Armin gemacht haben, kriegen wir es hin. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in Berlin in der Apotheke und jetzt darf ich plötzlich eine Medikationsberatung machen, in der heutigen Zeit, also nicht vor 10 Jahren, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich habe auch eine Apothekerin, die aus dem Elternzeit zurückkam und seitdem noch keine Medikationsberatung gemacht hat und jetzt für nächste Woche, weil ich im Urlaub bin, habe ich ihr einen aufs Auge gedrückt und habe gesagt, fang an, du bist ausgebildet, brauchst gar nicht stundenlang dich vorzunehmen. Setz dich hin und erklär erstmal, was das einfach alles bedeutet, was auf dem Medikationsplan steht. Man muss einfach anfangen. Und Und bei mir ist es mittlerweile tatsächlich so, ich muss gar nicht Werbung machen. Es hat sich so rumgesprochen, dass ich automatisch 2-3 Medikationsberatungen in der Woche mache, was extrem anstrengend ist. Manchmal stehen die auch ganz plötzlich vor mir und ich weiß, die kommen jetzt von, was weiß ich, aus Pösneck oder was weiß ich woher. Um Gottes Willen, ich wollte jetzt gar keine Stadt sagen. Irgendwoher, von weiter weg. Dort gibt es ja auch Apotheken, die machen das vielleicht auch. Entschuldigung, ich habe einfach irgendeine Stadt gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal schnell eine halbe Stunde in, ich darf ja auch ein bisschen mehr Zeit verwenden, aber wenigstens mal eine halbe Stunde mit dieser Frau in Beratungsraum und mein Team hält mir dann den Rücken frei und dann rennt die doppelt so schnell. Und manchmal reicht eine halbe Stunde, manchmal dauert es viel länger. Es ist ja immer eine Mischkalkulation in der Apotheke. Aber diese Frau, die ich heute wieder hatte, so plötzlich, da ging es um ihre Mutter, die war so dankbar. Also die Informationen von den Ärzten fehlen. Viele Patienten setzen ja auch selbstständig ab und an und dann erkläre ich erstmal, was sie da tun. Und diese Dankbarkeit der Patienten, und es spricht sich einfach so rum, dass ich gar keine Werbung machen muss für die Medikationsberatung. Bei den anderen Dienstleistungen ist es schwieriger. Zum Beispiel Asthmatherapie. Wir wissen ja, dass was weiß ich, über 70% aller Asthma-Devices oder COPD-Devices werden falsch angewendet. Und das im Alltag umzusetzen, ist schwierig, weil Medikationsberatung, da mache ich einen Termin und dann mache ich die Tür zu und ich sage dann immer, ich habe diese Zeit für Sie und dann muss es auch aufhören. Aber der Patient mit dem Asthma-Device steht vor der Apotheke, die Apotheke ist voll und alle sind gestresst und dann fragt man, kennen Sie sich aus? Ja, und dann geht er wieder. Das ist schwierig. Oder auch Blutdruck, das ist schwierig, es einzubringen in den Alltag. Wir machen dann lieber mal Aktionstage, aber auch das ist schwierig. Die haben wir früher regelmäßig gemacht.
Aber gerade jetzt diese Asthma-Geräte, ne? Also das kannst du eigentlich als Einstieg verwenden, sagen wir mal so. Also die Apotheke ist voll, okay. Aber ob die voll
ist, wenn der Device neu ist, ja.
Ganz kurz, also ob die voll ist oder nicht voll ist, du musst ja sowieso den trotzdem das erklären, ne? Also wenn der das nicht kennt, musst du es ihm erklären. So, okay?
Dann machen wir es.
So. Und dann erklärst du es ihm. Und dann kannst du natürlich vielleicht griffbereit in irgendeiner Schublade diese Demo-Geschichten haben. Und wenn du das gemacht hast, holst du das Formular unten vor und dann lässt du den unterschreiben. Also das ist jetzt ein einfacher Einstieg, wie du eben einfach zumindest mal diese pharmazeutische Dienstleistung, dieser Device-Beratung einfach abrechnen kannst im Grunde, ne? Und letztendlich ist nur wichtig, hast du dem die Atemtechnik erklärt, hast du dem erklärt, wie dieses Device funktioniert, das musst du ja machen. Also du kannst nicht einfach sagen, hier, ich wünsche dir viel Spaß, auf Wiedersehen. Und das ist meines Erachtens wirklich ein Einstieg, auch für die Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie machen soll. Und was auch nochmal vielleicht ein wichtiger Aspekt ist, dass man das durchdenkt. Wie oft stehen wir 20 Minuten im Handverkauf? Weil da kommt die nächste Frage und noch eine Frage und noch eine Frage. Ist es nicht dann besser, im Grunde genommen zu sagen, passen Sie auf, das sind so viele Fragen, das kann man ja checken. Sind das jetzt mehr als 5 Arzneimittel? Weil Polymedikation hast du ja diese Geschichte für diesen Einschlusskriterium. Dann zu sagen, wissen Sie was? Das wird eine pharmazeutische Dienstleistung. Ja? Weil die Zeit verbringst du ja. Bloß bei einer pharmazeutischen Dienstleistung kriegst du sie bezahlt, das ist auch Sinn der Veranstaltung, und hast vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Also, dass man einfach mal wirklich so hinterfragt, im Grunde genommen, machen wir vielleicht eimerweise pharmazeutische Dienstleistungen im Handverkauf und rechnen sie gar nicht ab. Ne? Also das ist so ein bisschen etwas, wo du dann eben die Kundenkarte checkst, und es ist ja nicht nur einfach, dass du eine Wechselwirkungsberatung von einem Rezept machst, sondern dann checkst du die ganze Kundenkarte durch und dann sagst du, haben sie denn dann und waren sie denn da im Krankenhaus und was war die Diagnose, und dann sind wir ja mitten in der Medikationsberatung. Ne? Also das müsste man vielleicht auch mal hinterfragen, ob wir da ganz viel, denn das ist ja, dass wir da ganz viel einfach wirklich abgeben, was wir auch abrechnen können.
Ingrid, wenn ich dich fragen würde, was deine 3 Wünsche an die Politik sind, da wäre auf jeden Fall ein Wunsch dabei, Armin bundesweit einzuführen, kann man das so sagen?
Armin bundesweit einzuführen, vor allem wegen der Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft. Das ist so wichtig.
Ja, aber nun habe ich dich einmal gefragt und du hast noch 2 Wünsche offen.
Also ich wünsche mir, dass sie ihre Augen öffnen und sehen, was wir tun. Weil ich glaube, das kann man gar nicht als Politiker oder Politikerin sehen, weil man so viel arbeiten muss. Ich sage auch immer, ich wertschätze auch die Arbeit. Ich möchte den Job nicht machen. Aber sie können das ja gar nicht sehen. Aber es würde ich mir wünschen, wenn sie wüssten, was wir machen. man hat es ja in der Corona-Krise gesehen oder auch jetzt bei der Nichtlieferfähigkeit, wie dann Apotheken Arzneimittel herstellen. Aber allein, wenn wir hier reden, was wir machen, ist so unfassbar wertvoll. Ich möchte, dass Sie es sehen. Genau, dann haben wir Armin gesagt. Und drittens?
Wenn zu dem Sehen noch die Wertschätzung, die Frage.
Genau, das habe ich vergessen. Ja, das ist sehr schön. Das Sehen und das Wertschätzen, das habe ich vorhin sogar gedacht. Nicht gesagt, als du meinen Mann gefragt hast, da dachte ich, das ist Sehen und das Wertschätzen, weil es ist so toll, was wir alle machen. Alle.
Und ich glaube, dass da auch wirklich dieser Frust unserer Kolleginnen und Kollegen einfach herkommt. Ne? Also wir sind alles wirklich, oder sagen wir mal, die meisten von uns sind wirklich Überzeugungstäter. Also wir leben das, ne? Das ist ja auch deswegen, das ist ja manchmal so, wenn man irgendwas mit Leidenschaft macht, da kommt ja auch schnell die Emotion hoch, ne? Und ich glaube, dass es dieser Frust ist einfach so, dass es so wahnsinnig wichtig ist, dass wir wissenschaftlich beweisen können, wie wichtig das ist. Ne? Ich sag's nochmal, damit es auch wirklich alle verstanden haben. Ne? Also die Arbeit, unsere Arbeit mit den Ärzten zusammen senkt die Mortalität um 16%. Dass wir das nicht weitermachen, ist nichts anderes als im besten Falle unterlassene Hilfeleistung. Man könnte auch noch ein paar andere Sachen sagen. Man könnte auch Körperverletzungen sagen. Ja, das ist eine verdammte Frechheit, dass das nicht gemacht wird. Und das ist eine Politik. Und auch, sorry, ich habe eigentlich nicht so ein Problem mit Krankenkassen, aber auch die Krankenkassen, dass sie sich einfach so wegducken können mit solchen Nebelkerzen wie, oh, Projekt läuft aus. Ja, das ist halt bei Projekten so. Und sorry, das ist eine wahnsinnige Leichtfertigkeit. Und mit Sicherheit würden mir jetzt irgendwelche tollen Leute sagen, oh, das sind aber die Gründe und die Gründe und die Gründe. Aber nein, in diesem System, zumindest wir Apotheker, haben, glaube ich, begriffen, worum es hier geht, nämlich um den Patienten. Und da brauchst du solche Geschichten gar keinem zu erklären, warum jetzt hier irgendwelche Sachen sind. Das ist eine wahnsinnige Frechheit. Und wir Apothekerinnen und Apotheker und die PDA-Kolleginnen und Kollegen, ne, das ist ja dasselbe. Wir machen das jeden Tag mit Herzblut. Und dann kriegst du irgendwelche seltsamen Ansprachen von Ministern in der Tagesschau. Und das passt überhaupt nicht zusammen. Und da kann ich einfach den Berufsstand einfach total verstehen, dass er irgendwann mal sagt, naja, also ihr habt gar keine Ahnung, was wir hier treiben. Und das muss sich wirklich wieder ändern.
Jörg, ich wusste, wenn ich dich einlade, es wird ein wenig länger. Wir müssen trotzdem zum Abschluss kommen, es sei denn, du willst nochmal über die Rezeptur des Böttcherbitters reden. Ich vermute, das willst du nicht tun.
Oh, wir müssen jetzt Schluss machen, glaube ich. Ja.
Und das, die letzte Frage in diesem Podcast, der dein Rezept fürs Leben heißt, was dein persönliches Rezept fürs Leben ist.
Also ich möchte es jetzt nicht gewichten, weil wusste ich jetzt auch nicht, dass die Frage kommt. Deswegen, also ich würde es von, also Lebensfreude ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte, weil wir haben schlicht nur eins und es macht schon Sinn, das auch zu genießen, sage ich mal so. Ich bin ein Optimist, vielleicht bis manchmal an die Grenze der Naivität, aber tatsächlich ist in meinem Leben das so gewesen, dass mir das ganz gut getan hat einfach und das witzigerweise einfach mit so einer optimistischen Einstellung viele Sachen ein bisschen besser funktionieren, glaube ich. Ne? Und natürlich finde ich auch, dass man auf seinen Nächsten schauen sollte. Das fällt manchmal schwer. Je schwerer man selber so im Wind steht, fällt das einem schwer. Aber man sollte einfach vielleicht sich mal immer mal versuchen, auch mal den anderen hinein zu versetzen und Gründe für Handeln herauszufinden, weil es gibt bestimmt viel, viel falsches Handeln, aber es gibt ganz wenig böse Menschen. Und ich glaub, dass das auch für die eigene Seele und für das eigene Leben, glaube ich, ein guter Punkt ist, den man haben kann.
Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für dein Engagement um die Arzneimittelversorgung in Schleiz und Umgebung und ganz herzlichen Dank für dein berufspolitisches Engagement. Vielen Dank.
Ja, und ich danke dir auch und auch für diese Erfahrung für meinen ersten wahnsinnig tollen Podcast.